Das Gebiet zwischen Serekaniya und der Stadt Tel Abyad, was ungefähr 100 Kilometer weiter westlich liegt, in Richtung Kobani. Das ist das große umkämpfte Gebiet seit dem 9. Oktober, als die türkische Armee mit der Invasion begann. In Serekaniya gibt es seit vielen Tagen heftige Kämpfe. Der türkische Staat, der möchte vor allem dieses Gebiet erobern, um praktisch die zwei großen Gebiete Kobani und im ganzen Nordosten Syriens, Jizire, voneinander zu trennen. Das allein ist heftig umkämpft und seit zwei Tagen, seit gestern früh umzingelt. Die Menschen dort leisten großen Widerstand. Tausende Menschen, auch Zivilisten, wobei viele Zivilisten rausgegangen sind. Es steht halt im Fokus gerade der militärischen Auseinandersetzung. Die türkische Armee greift sehr heftig an, von Luft aus. Sie hat ihre freie Hand. Niemand hindert sie daran. Die bombardiert systematisch aus der Luft mit Artillerie. Und sie hat da wahrscheinlich 20.000 dschihadistische Kämpfer, frühere IS-Kämpfer, Al-Nusra-Kämpfer, all diese Verbrecher hat sie dorthin gebracht. Mit denen greift sie an. Und sie soll vorgestern auch Phosphor oder so verbotene Waffen eingesetzt haben. Das berichtet die Menschen vor Ort, der kurdische Rote Halbmond. Und es sind Menschen in Krankenhäuser geliefert worden mit Verbrennung. Also sie hat schon lange eigentlich die Grenze von Kriegsverbrechen überschritten. Aber hier ist sie nochmal einen Schritt weiter gegangen. Die internationalen Medien berichten nicht darüber, auch nicht, dass es solche Vorwürfe gibt. Deswegen müssten eigentlich die internationalen Medien auch kritisiert werden, sich damit mal auseinandersetzen, wenn sie es auch nicht gleich glauben. Gestern haben wir gehört, dass es ein Abkommen zwischen der USA und dem türkischen Staat gibt, ein Waffenstillstandsabkommen. Die Verteidiger von Rojava und Nordsyrien, die syrisch-demokratischen Kräfte, haben das grundsätzlich akzeptiert. Aber die Kämpfe gingen jetzt weiter. Die türkische Armee beschießt weiterhin die Stadt Serekaniya, bombardiert sie. Ich habe jetzt vorhin gelesen, dass die Kämpfe da weitergehen. Sie greift alles an, auch die Krankenhäuser dort. Also es ist ein ganz brutaler Krieg, der dort weiterläuft.
Das heißt, das Waffenstillstandsabkommen, das zwischen Türkei und den USA angeblich gestern Nacht in Kraft getreten sein soll, wird von dem türkischen Militär gar nicht geachtet.
Ja, so sieht's aus. Ich habe jetzt nicht den gesamten Überblick, aber in der Stadt gehen die Kämpfe weiter, sonst jetzt ein bisschen weniger. Das Abkommen sieht vor, dass die syrisch-demokratischen Kräfte, SDF, zu denen gehören auch die YPG und die YPG, also die Volksverteidigungseinheiten und die Frauenverteidigungseinheiten, über die so viel gesprochen wird. Demnach sollen sie sich aus Serekaniya und Tel Abyad, ich glaube 30 Kilometer oder so, zurückziehen. Das wird so, das steht da, aus eine Sicherheitszone soll errichtet werden, das, was die Türkei fordert. Die nordsyrischen Kräfte das akzeptieren werden, ist unklar. Die haben gesagt, wir werden erstmal einen Waffenstillstand halten und dann weiter auswerten. Die Türkei macht inzwischen natürlich über die Angriffe Druck, sagt, hier, zieht euch sofort zurück. Der Waffenstillstand soll 120 Stunden gelten, 5 Tage etwa. Die Türkei sagt, ja, wir haben erreicht, was wir wollten. Wir werden dieses Gebiet kontrollieren in ganz kolonialistischer Manier. Das ist gerade der Zustand. Noch eins zur aktuellen Lage. Syrische Armeekräfte sind in der Stadt Kobani angelangt und auch entlang dieser Straße, die 30 Kilometer inlands liegt. Das ist so eine wichtige Verbindungsstraße. Bis dahin will die Türkei hin. Und da sind auch syrische Kräfte und so weiter. USA befindet sich auch noch in Nordostsyrien. Aus Kobani haben sie sich, glaube ich, weitgehend zurückgezogen, sind eher ganz im Osten. Das ist so gerade die Lage in Manbij, das ist westlich von Kobani, gab es auch einen Angriff des türkischen Staates. Er wurde zurückgeschlagen. In Kobani selbst wird bombardiert, Artillerie und Luft. Aber da gibt es noch keinen Einmarsch. Das ist jetzt die aktuelle Lage, die ich berichten kann. Über die humanitäre Lage wurde ja berichtet, bis zu 300.000 Vertriebene und 200 tote Zivilisten.
Du hast gerade schon angesprochen, dass es immer noch US-amerikanische Truppen in der Region gibt. Das ist was hierzulande wenig kommuniziert wird. Es wird immer von so einem Abzug der Truppen gesprochen. Ich habe gestern ein Zitat in der Taz gelesen, wo geschrieben wurde, Trump hatte mit dem Abzug von US-Soldaten aus der Region selbst den Weg für die türkische Offensive freigemacht. Der Abzug wurde von den Kurden als Verrat empfunden, nachdem sie jahrelang mit den USA gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat gekämpft hatten. Wenn ich dann aber höre, es sind noch Truppen vor Ort, wie verhalten die sich und wie schätzt du generell so ein Zitat von den Medien hierzulande ein, die sich dann hinstellen und von einem amerikanischen Verrat sprechen?
Die Truppen sind im Rückzugsmodus, aber noch sind sie da. Es dauert ja, bis sie sich ganz zurückziehen. Ohne den Rückzug der USA aus diesen zwei Grenzstädten, Tal Abyad und Sede Kanier, wäre dieser Krieg nicht begonnen. Die USA haben den Luftraum geöffnet. Also sie haben ganz klar gesagt, Türkei, du kannst hier angreifen. Wir wissen nicht genau, was im Einzelnen ausgehandelt wurde zwischen den beiden Staaten, was da Inhalt ist. Und das ist natürlich, steckt natürlich viel Dreck am Steck. Die USA tut so, ich konnte das nicht aufhalten. Das stimmt natürlich nicht. Das ist eine Lüge. Die USA hat, jetzt sehen wir es, ein Interesse daran, dass es so gekommen ist wie bisher. Als Verrat kann man das bezeichnen, weil das ging jetzt plötzlich. Also es gab keine große Ankündigung. Es gab diesen Anruf zwischen Trump und Erdogan am 6. Und plötzlich ging das dann, gab es am nächsten Tag den Abzug. Und das ist ja dort eine Ebene und die Türkei hat zehntausende Kämpfer dort und Dutzende oder Hunderte Panzer und greift mit Dutzenden Flugzeugen ständig an. Und sie bekommt ihr Waffen aus aller Welt. USA, Russland, Deutschland, ich weiß nicht was, alle Staaten beliefern die Türkei, die neuesten Waffentechniken. Verrat, das ist natürlich ein Ausdruck, der sagt, es gab eigentlich ein mehr oder weniger Abkommen, dass die USA sich dann zurückziehen, wenn es zu einer politischen Lösung in Syrien kommt. Das ist so ausgehandelt worden. Ich meine, die USA sind im Nordostsyrien keine Besatzer, weil die Menschen vor Ort das begrüßt haben und das waren 1000 Soldaten oder 1500. Sie haben jetzt militärisch mit den syrischen demokratischen Kräften kooperiert. Es war jetzt keine Besatzung oder so. Manche sprechen, gibt es da Bezeichnungen wie, die Kurden haben sich zu Vassallen degradieren lassen. Das stimmt so nicht. Die Kurden haben da mitbestimmt, wie was passiert. Und das war eine Zusammenarbeit auf ein gegenseitiges Interesse natürlich. Und noch eins, wir dürfen nicht nur von den Kurden sprechen, die syrischen demokratischen Kräfte. Die mindestens die Hälfte der Kämpfer sind arabischstämmig und sehr viele Araber und auch Assyrer sind in diesem Verband dabei. Wir sprechen von der kurdischen Autonomie, das stimmt so nicht ganz. Man muss von Nordosten sprechen, weil das de facto ist. In diesem Gebiet leben sogar ein bisschen mehr Araber als Kurden. Das muss man auch sagen, die meisten von ihnen unterstützen das. Es begann in Rojava. Rojava ist das hauptsächlich kurdische Gebiet, aber breitet sich auf viele Gebiete aus. Es ist natürlich vereinfacht zu sagen, kurdische Selbstverwaltung oder die kurdischen Kämpfer, das stimmt so nicht. Gegen die türkische Invasionsarmee kämpfen auch sehr viele Araber.
Du hast schon angesprochen, dass nicht nur türkische Kräfte von Nordwesten sozusagen einmarschiert sind, sondern auch von den syrischen Regierungstruppen unter Assad, die jetzt von Süden her dann theoretisch auch sich in die Richtung bewegen. Und das hat zu einiger Verwirrung hierzulande geführt. Kannst du mehr dazu sagen? Denn es gab ja wohl offenbar ein Bündnis oder immer ein Abkommen mit den Assad-Truppen. Welche Rolle die jetzt da spielen werden?
Ja, angesichts der Invasion haben die syrischen demokratischen Kräfte und die demokratische Selbstverwaltung Nordostsyrien gesagt, jetzt müssen wir mit Assad ein Abkommen machen und das erste ist militärisch, also es gibt ein Abkommen, was militärische Natur sein soll und demnach sollen syrische Kräfte die Grenze sichern, zusammen mit den syrischen demokratischen Kräften, SDF. Das ist das Abkommen. Das Abkommen umfasst nicht andere Bereiche, Wirtschaftsbereiche, politische Bereiche oder so. Sie sind jetzt an gewissen Punkten. Ein paar Stellen haben sie sogar gegen die türkische Armee auch gekämpft, an ein paar Punkten. Es gibt ja seit Jahren Verhandlungen zwischen der Selbstverwaltung, demokratische Selbstverwaltung und Assad. Es gibt da schon viel Fortschritt, aber es ist nie zu einem Abschluss gekommen. Das wurde wieder aufgegriffen, weil die Verhandlungen so gingen, dass halt Syrien viel mehr forderte von der demokratischen Selbstverwaltung, teilweise Aufgabe von vielen demokratischen Rechten. Wie sehr, wissen wir nicht im Detail. Und Russland steht da im Hintergrund, vermittelt. Es wurde gesagt, dass der syrische Staat das Abkommen nicht ganz angenommen hat, was letztes Jahr ausgehandelt wurde, weil eben noch die US-amerikanischen Soldaten da sind. Sie haben erst den Rückzug gefordert. Die demokratische Selbstverwaltung hat gesagt, natürlich müssen die irgendwann weg, ist klar. Dauerhaft werden sie nicht hier bleiben. Aber es war noch ein Hin und Her und alle haben noch ein bisschen abgewartet, wie sich was entwickelt. Der syrische Staat, so antidemokratisch er ist, hat abgewartet, bis die demokratische Selbstverwaltung Nordostsyrien schwächer wird und gesagt, okay, jetzt können wir das Abkommen machen, haben auf den Moment gewartet und spekuliert, also zusammen mit Russland.
Da sprichst du was an, was auch in dem Kontext immer wieder genannt wird, nämlich der Einfluss Russlands. Klar, sie sind, haben sich als Unterstützer des Assad-Regimes und auch irgendwie versucht, selber in so eine Vermittlerrolle reinzudrängen. Welche Interessen hat denn Russland und welche Interessen hat denn Putin da in dem ganzen Konflikt sich einzumischen?
Das Baas-Regime in Syrien ist so der große Partner nach Iran für Russland als Staat. Die haben schon immer zu gut zusammengearbeitet, aber der Krieg hat die Möglichkeit geöffnet, dass Syrien noch abhängiger wird von Russland als bisher. Russland dachte, wenn ich jetzt Syrien da eingreife und das Regime stütze und das wieder seine Macht etabliert, dann habe ich ein ganz großes Sagen. Das ist so die Politik. Und etappenweise setzen sie das um. Sie wollen im Endeffekt, dass halt der syrische Staat wieder das ganze Staatsgebiet kontrolliert. Etappenweise sind sie vorgegangen und die Türkei haben sie in diesem Sinne gut für sich mehr instrumentalisieren lassen. Die Türkei darauf ausgerichtet ist, nur die demokratische Selbstverwaltung zu zerstören, dieses demokratisch-revolutionäre Projekt. Es geht ihnen nur noch das. Früher wollte sie Assad stürzen. Ja, und die Russland weiß, dass die Türkei mit den NATO-Staaten ein Problem hat und nutzt das aus. Und das war relativ erfolgreich. Die Türkei sagt, Hauptsache es wird zerstört, marschieren ein. Und wenn sie schon hier oder dort einmarschieren, versuchen sie sich natürlich Einfluss zu sichern, indem sie die Menschen türkisch lernen lassen, ideologisch indoktrinieren, dort Strukturen aufbauen. Wollen sich das von Russland natürlich teuer verkaufen lassen, wenn sie sich da dann irgendwann zurückziehen sollten. Das ist so ein bisschen die Intention. Russland ist da relativ, sag ich mal, kommt voran mit seiner Strategie. Afrin, das Gebiet, kurdische Gebiet im Nordosten, was vor 1,5 Jahren angegriffen wurde, wurde ja auch mit der Billigung Russlands angegriffen. Also die haben auch gesagt, Türkei, du kannst angreifen, kannst das einnehmen, haben Luftraum freigegeben und jetzt machst du die USA. Und da sehen wir eine Ähnlichkeit der USA und Russland. Beide sind jetzt zu einem Punkt gekommen, wo sie sagen, okay, wir müssen jetzt eine politische Lösung für Syrien finden. Wie machen wir das? Das Hauptproblem ist einerseits Idlib, aber vor allem demokratische Selbstverwaltung Nordostsyrien und der türkische Staat. Wir müssen sie irgendwo finden lassen. Und in diesem Sinne sehe ich auch wahrscheinlich meine Einschätzung, dass die USA jetzt der Türkei die Möglichkeit gegeben hat, die Invasion durchzuführen. Wenn wir genau schauen, gibt es zwischen den USA und Russland jetzt keine großen Wortgefechte oder konträre Situationen. Ich nehme an, dass das grundsätzlich so abgemacht ist, dass was jetzt passiert, dass die Türkei einmal einmarschieren kann. Die USA hat gesagt, okay, ich ziehe mich zurück, Assad kann kommen, aber wahrscheinlich ist eine Bedingung wie Iran darf da nicht rein oder so, keine Ahnung. Iran muss weniger Einfluss in Syrien haben. Aber genau wissen wir das. Ich kann das ja auch nicht mit Sicherheit sagen. Und das beide Interesse ist, halt die demokratische Selbstverwaltung zu schwächen, deutlich zu schwächen. Darum geht es. Nicht komplett zu zerschlagen vielleicht, aber zu schwächen. Darum geht es. Und das Waffenstillstandsabkommen von jetzt auch in diesem Sinne zu bewerten. Also das revolutionäre Projekt dort praktisch zurückzudrängen. Darum geht es allen Staaten in dem ganzen Wirrwarr, was wir jetzt erleben.
Dazu könnte kommen, das ist so eine Befürchtung, die auch immer wieder geäußert wird, dass dadurch, dass viele Kämpferinnen und Kämpfer der SDF sich jetzt der türkischen Bedrohung widmen müssen, dass in manchen Gebieten es zu einer Rückkehr und einer Reorganisation des Islamischen Staats kommen könnte. Wie schätzt du das ein? Ist das eine Bedrohungssituation? Ist das real?
Ich würde schon ja sagen, tausende IS-Kämpfer sind in verschiedenen Camps oder Gefängnissen inhaftiert, verteilt. Der türkische Staat hat immer noch die Beziehung und hat ein Interesse, dass der IS wieder stärker wird, wieder präsent wird. Das ist auch ein Ziel dieser Invasion. Er hat auch gezielt die Gefängnisse angegriffen, also diejenigen, die die Gefängnisse bewachen. Das war ganz Ziel, damit diese ausbrechen können. In einem Fall sollen sie sogar übers Camp, wo Waffen sogar abgeworfen haben, von der Luft aus. Die Türkei spielt ein ganz schlimmes Spiel. Wenn der IS da irgendwo ein paar hundert Kämpfer mit bewaffnet haben könnte, irgendwo in der Wüste, könnten sie eine ernsthafte Gefahr werden für die Menschen dort. Und wenn weitere Gefängnisausbrüche stattfinden sollten, könnte es sich natürlich verschlimmern. Also die Gefahr besteht schon. Eins noch, westlich des Euphrats, in den Wüstengebieten Syriens, ist der IS nach wie vor präsent. Der syrische Staat kämpft gegen sie, hat sie aber noch nicht ganz zerschlagen können. Das sind große Gebiete. So etwas Ähnliches kann sich ergeben. Wenn sie sich in der Wüste aufhalten können über längeren Zeitraum, können sich wieder relativ reorganisieren, also die Gefahr besteht. Und das will die Türkei, ganz klar. Und das muss auch hier gesehen werden, dass die Türkei sehr aktiv mitschuld ist an den IS-Anschlägen weltweit und auch in Deutschland, Frankreich und überall. Für die Menschen hier kann die Türkei in keinster Weise ein Partner sein. Das ist so ein verbrecherischer Staat. Wir können vom systematischen Staatsterror sprechen. Ein Staat, der eben Invasion durchführt, kolonialisiert und so weiter. Also das ist eine ganz große Gefahr, die muss man sehen.
Es ist tatsächlich die fehlende Distanzierung der europäischen Staaten, vor allem auch Deutschlands, von der Türkei seit Jahrzehnten. Ich habe das Gefühl, da ist die Politik taub und blind mit Absicht. Wir haben jetzt viel über große politische Zusammenhänge geredet und ich würde, glaube ich, gerne nochmal einen Blick auf die kurdische Selbstverwaltung an sich werfen. Du hast schon gesagt, es sind mehr die Gebiete im Nordosten. Wie funktioniert es denn momentan unter dieser ganzen Bedrohungssituation? Wie hält sich da die Selbstverwaltung aufrecht? Wie ist es gerade?
Die demokratische Selbstverwaltung hat eine Geschichte von 7 Jahren. Und eine gewisse Erfahrung jetzt. Sie hat es geschafft, das Land zu verteidigen, zu erweitern, befreien. Und sie hat es geschafft, dass Menschen mit allen ethnischen, religiösen und Hintergründen zusammenleben, friedlich. Das ist erste Voraussetzung, vor allem zwischen Kurden und Arabern, dass dieser Nationalismus zerschlagen wird. Auf beide Seiten aufeinander zugehen. Dann gibt es natürlich die Assyrer, ein bisschen Armenier und ein paar Turkmenen noch und so. Und alle haben einen Raum in diesem Gebiet. Es ist eine Selbstverwaltung, die jeden einschließt, niemanden ausgrenzt. Ganz wichtig ist die Rolle der Frauen. Also es ist nicht nur symbolisch, die Frauen dort sind überall präsent und sie befreien sich etappenweise in der Gesellschaft, politisch, ja auch wirtschaftlich, sozial. Sie verteidigen mit, kämpfen mit, sehr aktiv. Das schafft eine ganz neue Situation und gibt dem ganzen Charakter einen, sag ich mal, sehr demokratischen Aspekt. Dann gibt es Strukturen wie viele Volksräte, Kommunen, es gibt wahnsinnig viele Organisationen, soziale Bewegungen, es ist eine unglaubliche Vielfalt da. Diese Vielfalt macht diese Gesellschaft stark und sie muss immer Kompromisse finden. Jeder kann seine Rechte wahrnehmen. Wirtschaftlich hat sich das in den letzten 2 Jahren besser entwickelt. Die Nahrungssicherung ist weitgehend da, mit den Grundnahrungsmitteln. Es gibt ja auch Öl dort. Die haben es auch geschafft, die Energieversorgung halbwegs sicherzustellen. Also mit ganz wenigen Mitteln unter Kriegsbedingungen und auch Embargo-Bedingungen haben sie es geschafft, dort was aufzubauen. Embargo geht nach wie vor. Alle haben Embargo, manche ein totales Embargo, manche lassen nur Konsumprodukte rein. Sie haben die Herzen vieler Millionen Menschen gewinnen können. Das macht sie auch deswegen so stark. Deswegen kämpfen Menschen jetzt gerade auch gegen die türkische Invasionsarmee. Und vorher haben sie den IS auch deswegen zerschlagen können. Und da ist eine große politische Idee dahinter, die kurdische Freiheitsbewegung mitgebracht hat, die anderen Völker dort auch annehmen. Natürlich die demokratische Region Syrien, auch im Mittleren Osten. Das ist ein ganz besonderes Gebiet, hat Ausstrahlungskraft. Sehr viele Millionen Menschen sehen, was da passiert. Viele Menschen gucken auf die Praxis. Läuft es? Ist wirklich frei dort? Und dann sagen sie, okay, das stimmt. Das ist nicht nur Propaganda. Mit der Zeit ändern sich die Menschen in Syrien, im Irak, in der Türkei, in größeren Regionen. Deshalb gibt es auch gerade in den letzten 10 Tagen relativ viel Solidarität. Die Legitimierung für dieses Projekt ist sehr hoch weltweit. Es gibt zwar in den Medien indirekte Angriffe, also Vorwürfe und so weiter, die alten Vorwürfe, die vor allem von der Türkei eingebracht werden. Manche Medien auch hier nehmen das auf. Also es ist sehr traurig, wie manche dann berichten, aber viele berichten auch positiv und sagen, hier, das darf man nicht zerstören. Wenn man überhaupt die Perspektive auf ein bisschen Demokratie aufrechterhalten will. Und ja, die demokratische Selbstverwaltung ist relativ erfolgreich mit vielen ihrer Probleme. Ich war 2-mal selbst vor Ort, zuletzt vor 2,5 Jahren. Und sie schaffen es immer wieder in Diskussionen immer voranzukommen.
Klingt eigentlich wie ein absolut unterstützens- und schützenswertes Projekt. Ich habe gestern einen Artikel vom Guardian gelesen, der gesagt hat, das ist der Spanienkrieg unserer Zeit. Also der Spanienkrieg der 30er Jahre, in dem genau solche Räume auch entstanden sind und man sich aber dauerhaft wehren musste gegen Angriffe faschistischer oder stalinistischer Seite und am Ende daran und an der mangelnden internationalen Unterstützung irgendwie auch gescheitert ist. Und ich glaube, das wäre so der absolute Worst Case, wenn wir nichts aus der Geschichte lernen und das quasi nochmal passieren würde.
Der Vergleich ist gut. Es ist jetzt sehr wichtig, dass Menschen auch hier in Halle, in Deutschland, sich solidarisch zeigen. Jetzt gerade die Tage sind wichtig. Es gab viele Demonstrationen, Erklärungen, die gut waren. Es muss weitergehen. In den nächsten Wochen ist es sehr kritisch. Auf die Straße, spricht mit Menschen an, einfach jeden Menschen, Organisationen an, Politiker an. Das ist sehr wichtig und wir haben eine Chance, das zu verteidigen. Der Krieg wird weitergehen. Ich glaube nicht, dass jetzt mit dem letzten Waffenstillstandsabkommen zu einem Frieden oder so kommen wird. So einfach ist das nicht. Der türkische Staat ist extrem aggressiv und faschistisch. Alle anderen Staaten lassen die Türkei halt eben gewähren. Sie müssen selbst nichts machen, nicht angreifen, nichts dagegen sagen. Und die Türkei, die greift eben an. Deswegen ist es sehr wichtig, jetzt sich solidarisch zu zeigen und zu sagen, hier, das, was ist, das ist die demokratische Region des Mittleren Osten. Wenn wir dort, wo es überall nur Kriege und Konflikte gibt, irgendwie ein bisschen was verändern wollen, muss das geschützt werden. Das ist entscheidend. Und der türkische Staat muss kritisiert werden. Die deutsch-türkische Kooperation vor allem muss angegriffen werden politisch. Es ist eine sehr schmutzige Kooperation, das muss man sagen. Die deutsche Regierung macht sich bewusst zu Unterstützer von Verbrechern, das muss man so sagen. Sie helfen Staatsterroristen, indem sie schweigen, Waffen liefern. Es gibt keinen wirklichen Waffenstopp. Das ist nur eine Täuschung, was wir jetzt haben. Nur neue sollen nicht genehmigt werden. In den letzten 14 Monaten ist so viel Waffen geliefert worden in die Türkei wie in den letzten 10 Jahren zuvor. Also es ist ein unheimliches großes Geschäft. Das muss aufgedeckt werden. Die türkischen Geheimdienste operieren in Deutschland immer noch relativ frei. Manchmal werden Menschen, politische Menschen an die Türkei ausgeliefert, obwohl klar ist, das sind politische Menschen. Das kommt vor, immer noch leider. Das Verbot gegen kurdische Vereine in Deutschland ist ein Problem. Oft werden noch immer die Fahnen von YPG und YPJ, also die, die in Syrien kämpfen, für die Freiheit der Menschen dort, auch für uns, von der Polizei beschlagnahmt, manchmal nicht. Das darf nicht sein, also das muss klar gesagt werden. Repression gegen kurdische Strukturen in Deutschland ist auch sehr stark. Gegen Nazis ist sie nicht so stark wie gegen die kurdischen Strukturen in Deutschland, das will ich auch sagen. Die Repression ist sehr vielfältig, sehr tief und das muss sehr offen kritisiert werden. Also das geht auch um Grundrechte von uns hier und Menschen, die mit den Kurden sich hier solidarisieren, können auch Probleme kriegen. Wir haben noch eine demokratische Öffentlichkeit. Das müssen wir kritisieren. Die Waffenverkäufe müssen weiter Druck machen, dass es Wirtschaftssanktionen gibt. Nur dann ist es ernsthaft. Mit Türkei ist nur zu treffen, wenn es Wirtschaftssanktionen gibt. Das müssen wir auch immer im Blick haben, dass das auch gefordert wird. Wir müssen viel fordern. In sozialen Medien könnt ihr nachschauen unter Rise Up for Rojava, vor als an Zahl 4. Es gibt jetzt mehrere, nicht nur eine bundesweite, sondern mehr regionale Demos. Eine in Berlin, Frankfurt, Nürnberg, Tübingen, Köln gibt es auch. Wahrscheinlich gibt es auch eine in Leipzig, da muss man sich erkundigen. Und wer kann, sollte jetzt an diesem Samstag an den Demonstrationen teilnehmen.